Hallo und herzlich willkommen beim Stadionsprecher, dem philosophischsten Podcast über Kommunikation im Fußball nach Lanz und Precht und Kaulitz-Hilz. Wir freuen uns sehr, endlich wieder on air zu sein. Der Urlaub ist vorbei und ich sage willkommen zurück im tristen Alltag. Jens Hecker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja. Ist aber auch jetzt Zeit, ne? Es geht wieder los, es kribbelt wieder. Zweite Liga läuft schon wieder, Regionalligen laufen, die dritte Liga und in dieser Woche steht der DFB-Pokal an. Also es fängt wieder an zu kribbeln, Urlaub vorbei, es geht wieder los.
Und wie es gleich wieder losgeht, meine Güte Leute, mit einer Sonderfolge geht es los. Wir sind nicht alleine hier, wir haben einen sehr, sehr coolen Gast für euch dabei und ich würde sagen, der stellt euch einfach selber vor. Ich sage euch aber noch, wie er heißt. Herzlich willkommen, Dennis Jantos. Hi, Dennis.
Ja, Jens, Nils, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Würde dann auch gerne mal kurz auf meine Person eingehen. Den Namen hast du ja gerade schon genannt. Also ich bin Dennis Jantos, bin 38 Jahre alt und ja, bin aktuell Teammanager der deutschen U19-Nationalmannschaft. Mhm. Würde da mal kurz ausholen, um das Ganze für euch auch so ein bisschen aufzuzeigen, weil wir da so einen Zwei-Jahres-Rhythmus beim DFB haben. Sprich, ich übernehme in einem Jahrgang die Mannschaft in der U18 und begleite die dann nochmal ein Jahr danach in die U19, bevor ich dann wieder in die U18 zurückgehe. Im aktuellen Fall ist es so, dass ich den 2007er Jahrgang habe und den begleite ich jetzt noch bis zum Sommer 2026. In der Hoffnung, da natürlich auch das Jahr oder den Jahrgang erfolgreich mit der EM-Qualifikation und einer erfolgreichen EM in Wales zu spielen.
Mhm. Oh ja,
sehr genau. Spannend.
Ja. Darüber schnacken wir auf jeden Fall gleich noch. Mhm. Ne? Wie bist du denn Teammanager geworden, Dennis? Und warum?
Ja, ganz interessant. Ich würde da auch nochmal kurz ausholen. Und zwar, ich habe selbst aktiv Fußball gespielt, 25 Jahre lang, und als kleines Kind den großen Wunsch gehabt, Fußballer zu werden. Habe ich aber recht schnell feststellen müssen, dass ich dafür einfach zu schlecht bin, so ehrlich will ich da sein. Und ja, das Thema dann auch auf eine gewisse Art und Weise ad acta gelegt. Habe dann Sportwissenschaften an der Sportuni Frankfurt studiert und musste dann zum Abschluss meines Studiums ein Praktikum machen, das ich dann beim SV Sandhausen gemacht habe, das eigentlich ursprünglich 3 Wochen gehen sollte, ist dann aber am Ende auf eine 8-jährige Festanstellung hinausgelaufen. Cool. Und von den 8 Jahren war ich insgesamt 6 Jahre Teammanager. Und ja, als ich da eben in Sandhausen angefangen habe, war es so, wir waren da noch recht klein aufgestellt. Von daher konnte ich da in viele Bereiche reinblicken, hatte aber so meinen Fokus vor allem auf den sportlichen Bereich und ja, die Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Mhm. Man muss auch noch sagen, dass in Sandhausen zum damaligen Zeitpunkt, da gab es keinen Teammanager. Im Allgemeinen war der Posten des Teammanagers, der ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt. Und ja, als ich das dann aber in Sandhausen gesehen habe, ja, diese Zusammenarbeit mit der Mannschaft, das, was den Teammanager im Endeffekt auch ausmacht, habe ich direkt von der ersten Sekunde an gewusst, ich will Teammanager werden. Mhm. Das ist das, was ich machen will. Und da würde ich jetzt auch den Kreis nochmal schließen mit dem Punkt, dass ich als kleines Kind Fußballer werden wollte. Ich konnte mir auf diese Art und Weise den Traum erfüllen, im Fußballbereich zu sein. Ich bin zwar nicht Fußballer geworden aktiv, aber ich bin auf eine andere Art und Weise in den Profibereich reingekommen. Mhm. Und ja, da fühle ich mich immer noch extrem wohl und muss immer noch ganz ehrlich sagen, das ist der 6er im Lotto mit Zusatzzahl für mich.
Sehr schön. Und bist du von Sandhausen dann direkt zum DFB oder gab es noch eine Station dazwischen?
Ja, ich hatte noch eine Zwischenstation außerhalb des Fußballbereichs, weil ich einfach mal für mich schauen wollte, okay, gibt es noch was anderes als den Fußball? Mhm. Weil im Endeffekt hat das ja mein ganzes Leben bestimmt. Ich habe selbst immer Fußball gespielt, ich habe Sport studiert, habe dann eben in Sandhausen gearbeitet und dann war der Punkt gegeben, okay, ich schaue mich nochmal in einem anderen Bereich um, habe da dann aber wieder direkt für mich klar festgestellt, okay, es muss für mich der Sport sein und im Idealfall definitiv der Fußball. Mhm.
Erklär doch mal, Dennis, was macht denn ein Teammanager eigentlich? Was sind deine Aufgaben, die du so hast?
Ja, gute Frage, Jens. Ich würde damit starten mit einem bunter Blumenstrauß an Aufgaben. Es fällt extrem viel an. Punkte, die über allem stehen, sind sicherlich Budgetverantwortung für die eigene Mannschaft und Personalverantwortung für das eigene Funktionsteam. Beim Funktionsteam müssen wir sehen, da sind insgesamt, ja, ich habe so circa 20 bis 25 Kollegen, bestehend aus Mannschaftsärzten, Physiotherapeuten, Pädagoginnen, Psychologen, Zeugwart und so weiter und so fort. Über diese Personen habe ich die Personalverantwortung, schaue, wie das alles funktioniert. Wie gesagt, Budget X für ein Jahr, das auf die Mannschaft aufgeteilt werden muss, dass wir alle Lehrgänge abdecken können. Und ja, dann fragen mich viele Leute auch immer, ob es irgendwie so eine Art Arbeitsalltag gibt. Einen Arbeitsalltag kann ich aber so gar nicht benennen, weil den gibt es gar nicht so genau. Weil das Teammanagement zeichnet vor allem Flexibilität aus. Das ist auch das Interessante am Job. Es kommen immer wieder neue Aufgaben mit dazu. Wenn ich jetzt mal im Anführungszeichen von einem Daily Business reden würde, dann wäre es, ja, dann sind das einfache Aufgaben wie zum Beispiel Rechnungsfreigabe, interne Workshops, Erfahrungsaustausche, aber auch zusätzliche interne Projekte, die wir abdecken. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit einem Kollegen zusammen als internationaler Ansprechpartner für Freundschaftsspiele fungiere. Wir beide werden dann von den jeweiligen anderen Verbänden kontaktiert, ob wir mit unseren U-nationalen Mannschaften spielen wollen. Wir decken insgesamt 10 U-Nationalmannschaften ab. Da könnt ihr euch vorstellen, dass da echt einiges an Anfragen auf uns zukommen. Und ja, das macht das Ganze interessant. Und ja, was auch noch definitiv mit dazukommt, was erwähnt werden muss, ist die Reisetätigkeit. Wir sind als Teammanager extrem viel unterwegs. Ich habe das mal so hochgerechnet für mich im letzten Jahr. Ich glaube, ich persönlich war circa 100 oder hatte insgesamt 100 Reisetage. Und ja, das gehört auch noch in den Aufgabenbereich des Teammanagers mit dazu. Und dann vielleicht auch noch ein Punkt, der gar nicht so offensichtlich ist, der mir persönlich aber extrem wichtig ist. Und zwar ist das ja sozialpädagogische Arbeit, die wir auch leisten. Weil ich habe im Endeffekt Spieler, die im Alter 18, 19 Jahre alt sind, und wenn die bei uns mit dabei sind, ist es mir persönlich wichtig, und da spreche ich, glaube ich, auch für alle meine Kollegen, dass wir den Spielern Werte mitgeben, dass wir die Spieler auf das Leben, dass sie, ja, das nach einer Karriere kommen kann, vorbereiten. Deswegen, wie gesagt, zusammengefasst nochmal, ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben, der den Job ja sehr flexibel und sehr, sehr interessant machen.
Ja, also bist du quasi so das Bindeglied zwischen Staff, zwischen Trainer, zwischen den Spielern und so weiter. Genau. Und die kommen dann auch auf dich zu, wenn so ein Spieler sagt, ja, ich spiele am Sonntag noch in sowieso und habe am nächsten Morgen meinen Lehrgang. Wie komme ich dann zu euch? Regelt ihr das alles auch für die Spieler oder machen das die Spieler selbst, dass sie sich einen Zug buchen und so weiter oder einen Flug, wo auch immer sie sind? Wie läuft das denn ab?
Ja, also genau das fällt eben auch in unser Aufgabengebiet rein. Würde ich unter dem Begriff Nominierungsmanagement laufen lassen. Um euch da auch nochmal kurz abzuholen, mein Trainerteam, also mein Trainer plus mein Trainerteam, die decken den komplett sportlichen Part in unserer Mannschaft ab. Die scouten die Spieler, die entscheiden auch, welche Spieler dann eingeladen werden zum Lehrgang. Ich decke den kompletten administrativen Part ab. Und zum administrativen Part gehört eben auch diese Organisation der Anreise der Spieler. Gutes Beispiel von dir gerade. Ich mache das im Endeffekt immer so. Ich lade die Spieler per E-Mail, schicke ich eine Nominierung raus. Damit werden die Spieler eingeladen. Da habe ich immer eine Formsumfrage mit dabei. Und in der Formsumfrage frage ich zum Beispiel ab, okay, hast du am Sonntag noch ein Spiel? Wenn du ein Spiel hast, sag mir Bescheid, weil das natürlich auch dann dementsprechend berücksichtigt wird bei der Buchung der Zugtickets oder des PKWs. Wir haben noch eine ganz klare Richtlinie für uns, dass wir sagen, okay, wenn die Spieler XY zum Beispiel aus Berlin, München, Hamburg kommt, dass die Anreise immer per PKW oder per Zug ist. Auf gar keinen Fall einen innerdeutschen Flug, um da einfach nur den Punkt Sustainability auch mitzugeben. Das ist uns persönlich wichtig. Und ja, so leben wir das mit den Spielern. Und ja, werden dann über unser internes DFB-Reisebüro, werden dann auch dann die Zugtickets gebucht, sprich ich organisiere das alles, gebe das an das Reisebüro weiter, das Reisebüro bucht alles, schickt das an die Spieler und die Spieler wissen dann aber auch ganz genau, wo sie hinkommen müssen.
Ist das im A-Bereich ganz genauso? Gibt es da eine Unterscheidung zwischen dem Juniorenbereich und dem A-Nationalmannschaftsbereich oder läuft das da ähnlich ab?
Ich glaube, ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich den A-National-Bereich jetzt hier ja beschreiben würde, weil ich da noch nicht gearbeitet habe. Deswegen würde ich die Frage jetzt gerade hinten anstellen. Ich kann den Vergleich immer ganz gut ziehen zum Profiklub. Bei der A-Nationalmannschaft, wie gesagt.
Das finde ich aber auch interessant.
Er würde mir jetzt schwerfallen, da eine Aussage mit Gewähr zu treffen. Mhm. Mhm.
Aber genau, dann vielleicht der Vergleich Nationalmannschaft zu Profiklub. Ich habe immer die Frau Katlin Krüger, glaube ich, von den Bayern, ne, so im Hinterkopf, weil die eine der wenigen Teammanagerinnen ist, die so medial auch eine gewisse Präsenz hat. Ansonsten von den anderen Clubs. Jens, kennst du noch einen Teammanager? Also ich nicht.
Nee,
auch nicht. Genau. Also wie ist da der Unterschied Profi-Club und Nationalmannschaft?
Ja, würde ich ganz klar beantworten mit dem Alltag. Mhm. Also den Alltag, den ich gerade angesprochen hatte, der ziemlich flexibel und so gar nicht wirklich gegeben ist beim Verband, ist beim Profi-Club einfach zu 100% gegeben. Weil ich meine, im Endeffekt, ihr beide seid ja selbst Fußballexperten, ihr wisst, wie es läuft. Ja, jedes Wochenende ist ein Spiel, dementsprechend muss beim aktiven Spielbetrieb, muss natürlich auch die Woche trainiert werden. Mhm. Wenn die Mannschaft trainiert, bist du als Teammanager mit am Platz. Heißt, die Mannschaft trainiert unter der Woche, oder wir können ja ein Beispiel durchgehen, in Sandhausen haben wir damals samstags gespielt, dann ist dann die Rückreise gewesen, sonntags war Auslaufen, montags war der freie Tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag war dann natürlich wieder Training. Mhm. Da bist du als Teammanager natürlich vor Ort.
Mhm. Also hast du nur einen Tag frei gehabt in der Woche?
Ja, genau, richtig. Das war dann... War dann natürlich zu der damaligen Zeit halt auch immer super, ne? Freunde gehen am Wochenende irgendwie weg, ja, genau. Fragen, hey Dennis, wie sieht's aus? Bist du mit dabei? Nee, bin ich nicht. Ich habe meinen freien Tag am Montag.
Ja, super.
Aber wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Und ganz ehrlich, da ich bin bereit gewesen, das dafür in Kauf zu nehmen, um dann eben am Wochenende, anstatt dass ich auf irgendeiner Party war oder was weiß ich wo, hier am Millerntor zu sein, in Dresden im Stadion zu sein, in der Allianz Arena damals noch bei 60 München. Von daher, damit konnte ich d'accord gehen. Aber wie gesagt, es ist halt ganz klar, du hast dann diesen einen Tag die Woche frei, das ist dann halt tendenziell der Montag oder der Dienstag.
Mhm. Ja. Und nur, weil ich da gerade dran denke, wenn du so eine Auswärtsreise hast, was sind dann an so einem Tag deine Aufgaben? Also guckst du dann einfach, läuft alles so, wie wir das gedacht haben, und bist dann da, wenn irgendwas nicht funktioniert? Oder kann man dann vielleicht auch mal so ein bisschen, also chillen ist jetzt zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine. Im besten Falle müssen ja dann die Spieler und das Trainerteam an dem Tag richtig rödeln. Ist es für dich entspannter oder bist du da auch noch irgendwie in Action die ganze Zeit?
Ja, bei der Anreise bin ich voll in Action. Mhm. Ich meine, das ist im Endeffekt ist das ja der Wunsch, dass alles reibungslos läuft. Ja. Bin ich jetzt aber ehrlich gesagt zu lange im Business schon drin, dass ich sagen könnte, okay, es läuft immer alles reibungslos. Es kommen immer irgendwelche spontanen Punkte mit auf. Was den Job auch extrem interessant macht, ja, weil wie gesagt, es kommt immer wieder was Neues. Ich kann ganz klar für mich sagen, ich habe noch nicht ausgelernt und ich werde da auch nie auslernen. Ich kann da so viel Berufserfahrung haben, wie ich will. Ich werde da nicht auslernen. Aber wie gesagt, das macht es interessant. Ja. Von daher ist bei der Anreise, da wird immer gerödelt. Da bin ich irgendwie beschäftigt. Du musst immer darauf achten, dass alles funktioniert, dass alles passt. Im Endeffekt ist bei einer Anreise ja eher für das Funktionsteam, für das Trainerteam, das ist ja recht entspannt, weil die müssen sich ja einfach im Endeffekt in den Bus setzen oder in den Flieger setzen, wenn wir mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Und wie gesagt, da habe ich für mich aber den ganz klaren Anspruch. Da muss alles zu 100% funktionieren und deswegen bin ich da durchgehend als Ansprechpartner fort und es kommt immer irgendwas vor. Mhm. Ich meine alleine schon...
Irgendwas passt nicht.
Ja genau, klar, passt irgendwas nicht, da passt irgendwas nicht und genau das Gleiche ist dann auch, wenn wir wieder vor Ort sind. Ne? Dann bist du als Ansprechpartner auch vor Ort, dann hast du die internationalen Verbände, mit denen du dann über alles sprichst und alles regeln musst. Also von chillen kann man da jetzt glaube ich nicht reden.
Klingt nicht ganz so.
Ja, wär ganz nett, aber ja, leider nicht.
Eine Detailfrage, habt ihr die Bordkarten der Spieler, hast du die oder hat die euer Team oder müssen die Spieler selber an ihre Bordkarten denken?
Also, ich bin da ja auch ganz klar dahinter, Selbstständigkeit zu fördern.
Okay.
Deswegen lasse ich die Flugtickets buchen, aber die Spieler checken sie schon alle alleine ein.
Okay.
Weil ich meine, da komme ich ja auch wieder zu den Punkten, Spieler, der wird nicht sein Leben lang Fußballer sein. Und ich kann da einen Teil schon zu beitragen, auch wenn das jetzt nur im Kleinen ist, ja, dass sie zumindest wissen, wie man sich richtig eincheckt, ja, wie man an eine Bordkarte kommt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das jeder weiß. Deswegen, wie gesagt, der Versuch schon im Kleinen was zu bewegen. Und die Jungs, die sind auch, die wollen ja auch als Erwachsene behandelt werden. Ja, dann finde ich, sind das auch so Schritte, die ich erwarten kann. Mhm. Und das passt für alle.
Mhm. Okay. Ja, good to know. Wenn du gerade schon bei den Spielern bist, Wie verstehst du dich denn so den jungen Menschen gegenüber? Bist du, klar, du bist Koordinator für viele Dinge, aber siehst du dich auch als Vertrauensperson? Also bist du auch jemand, zu dem die Spieler dann kommen und sagen, hier Dennis, ich struggle gerade mit dem und dem, ich habe ein Problem. Also inwieweit, weil du das Sozialpädagogische vorhin schon angesprochen hast, inwieweit geht da deine Rolle?
Ja, sehr guter Punkt auch, den ich klar damit beantworten kann, es ist ein schmaler Grat, den du beherrschen musst. Auf der einen Seite die Autoritätsperson zu sein, auf der anderen Seite aber, nennen wir es jetzt mal in Anführungszeichen, der Freund zu sein. Weil genau der Punkt, den du angesprochen hast, Nils, du musst den Spielern auf jeden Fall das Gefühl geben, dass sie auch mit vertraulichen Themen auf dich zukommen können und dass du nicht bei jedem Thema zum Trainer rennst. Ich finde, da ist auch so der Punkt gegeben von dem Fingerspitzengefühl, dass ich mir über die Jahre hinweg aufbauen musste, dass ich mir aufgebaut habe und wo ich jetzt auch von meiner Erfahrung profitieren kann. Deswegen ist, wie gesagt, du musst beide Seiten abdecken können. Autorität kommt da ja auch meiner Meinung nach nicht dadurch, dass ich jetzt irgendwie besonders laut bin, meine Position ausnutze, sondern ganz klar durch das, was ich mache. Und wenn die Spieler sehen, okay, das, was der macht, das hat Hand und Fuß. Wenn das Trainerteam sieht, das funktioniert, dann bekomme ich eine natürliche Autorität. Ja. Und das ist mir persönlich wichtig, aber es muss immer dieser Punkt gegeben sein, dass die Spieler auch ganz klar wissen können, der steht hinter uns, der steht neben uns, der steht vor uns. Und wenn wir vertrauliche Themen haben, dann können wir auch auf den zukommen.
Ich habe von meinem Politik-Prof damals den schönen Satz gehört und der hat seither meinen Kopf nicht verlassen. Wer Autorität hat, muss nicht autoritär sein. Und da finde ich, ist absolut was dran.
Definitiv, gehe ich mit. Ja.
Ohne jetzt Namen zu nennen, aber wenn wir schon bei so persönlichen Problemen im weitesten Sinne sind, kannst du ein, zwei Beispiele nennen, mit was da so Spieler zu dir kommen? Also ist es dann auch wie, ich habe mich gerade von meiner Freundin getrennt, mir geht es gerade richtig schlecht und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so konzentrieren kann oder mit was für Themen kommen dann die Spieler?
Ja, es sind so Themen. Ich habe ja bei mir in der Mannschaft noch einen Sportpsychologen mit dabei, den ich da definitiv auch dann immer mit dazu ziehe, weil der da eine Expertise hat. Ne? Ich meine, im Endeffekt, ich muss ja aber auch schon klar für mich sehen, mit welchen Themen kommen die Spieler auf mich zu? Habe ich da einen Expertenbereich zu? Kann ich mich da jetzt wirklich gescheit zu äußern? Oder suche ich jetzt zum Beispiel über den Sportpsychologen den Ansprechpartner, weil der natürlich die Expertise da hat? Ja. Deswegen, also keine Ahnung, in diese Richtung läuft das so, ne? Dass du da aber auch so ein Gefühl für die Spieler hast. Ja. Keine Ahnung, wie geht's dir gerade? Oder dass du auch merkst, ja, da passt vielleicht irgendwas nicht. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, was ich einleitend gesagt habe, mit diesem Zwei-Jahres-Rhythmus. Dieser Zwei-Jahres-Rhythmus ist in meinen Augen mehr als sinnvoll, weil du ein Verhältnis zu den Spielern aufbaust, eine Vertrauensbasis aufbaust. Und da verstehst du die Spieler dann auch. Also du siehst den Spielern schon an, okay, da passt irgendwas nicht, der ist in der Kommunikation irgendwie anders. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, Stichwort Kommunikation, ne? Also du bist ja quasi nicht nur das Bindeglied, wie ich das vorhin gesagt habe, sondern eben ja auch der Kommunikator, der Mediator eben zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Was sind da so die Herausforderungen, vor die du immer wieder gestellt wirst? Was für Schwierigkeiten gibt es da?
Ja, also grundsätzlich bist du da eben bei mir an der richtigen Adresse, ne? Im Thema Kommunikation. Ich bin da die Schnittstelle, bei mir kommt da alles zusammen. Das ist mir aber auch extrem wichtig. Ich lebe das Ganze im Privaten, dass Kommunikation, offene, transparente, ehrliche Kommunikation mir extrem wichtig ist, dass man damit weit kommt. Und genauso lebe ich das bei meinem Team. Deswegen kommen da gar nicht so großartig viel Probleme auf, um ganz ehrlich zu sein, weil mir das wichtig ist, Spieler abzuholen, das Trainerteam abzuholen und ihnen ganz klar aufzuzeigen, okay, wenn wir hier zusammen sind, kommunizieren wir persönlich, kommunizieren wir direkt, offen, transparent und ehrlich. Und ich bin derjenige, der das vorgibt. Ich lebe das Ganze vor, weil ansonsten wäre ich unglaubwürdig. Aber ich lebe das Ganze vor, um den Spielern eben das Gefühl zu geben, okay, wir können mit dem über alles reden. Und das ist ganz genauso beim Trainerteam. Deswegen, wie gesagt, da definitiv die direkte Kommunikation. Und dadurch kann man eigentlich recht viele Probleme direkt von Anfang an im Keim ersticken. Das ist aber auch wieder so ein Prozess, der sich über die 2 Jahre aufbaut. Ne? Klar, mein Trainerteam, die kennen mich, aber die Spieler kommen neu dazu und die müssen dann halt auch erstmal wissen, okay, keine Ahnung, wie kommunizieren wir hier? Weil ist ja klar, woanders wird anders kommuniziert eventuell, ja, aber wie gesagt, ich habe da, deswegen finde ich es auch recht interessant, bei euch hier zu sein und genau dieses Thema auch mit anzuschneiden, die Kommunikation. Ich finde die Kommunikation extrem wichtig und ich kann da einen extrem großen Teil zu beitragen. Deswegen, wie gesagt, ich werde da immer auf die direkte persönliche Kommunikation alles runterbrechen.
Jetzt ist das natürlich so, ihr arbeitet ja gegenüber der Profiklubs, die Woche für Woche arbeiten, arbeitet ihr ja eher von Lehrgang zu Lehrgang. Und dann steht beispielsweise jetzt im kommenden Sommer ja ein größeres Turnier an. Ich könnte mir vorstellen, dass Kommunikation jetzt in diesem ganzen Lehrgangsbereich natürlich relativ einfach läuft. Und dann kommt natürlich diese Drucksituation dazu, also ein Turnier. Ist das dann nochmal eine neue Herausforderung, wenn dann wirklich so der Erfolg als deutsche Nationalmannschaft, musst du natürlich Erfolg haben, wenn das noch so dazu kommt?
Interessanter Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde und den Punkt mit dem Druck als deutsche Nationalmannschaft, musst du da erfolgreich sein, ob ich den unterschreiben würde. Natürlich haben wir den Anspruch für uns, dass wir da erfolgreich sind. Eine Drucksituation würde ich für die Jungs gar nicht aufkommen lassen. Ich würde denen da jeden Druck nehmen wollen, dass sie da wirklich einfach befreit an das Turnier rangehen können. Und da muss ich auch sagen, aus der eigenen Erfahrung heraus, ich war ja bei der glücklicherweise bei der U17 EM und U17 WM vor 2 Jahren mit dabei, als wir beide Titel geholt haben. Da haben wir das auch so gehandhabt, dass wir den Jungs von Anfang an überhaupt nicht diesen Druckfaktor gegeben haben. Dass wir denen den abgenommen haben. Wir haben uns dann im Endeffekt drum gekümmert. Und deswegen sind die im Endeffekt, natürlich ist ein anderer Fokus da. Du bist irgendwo konzentrierter, weil du ja auch ganz genau weißt, in jedem Spiel geht's um was. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass du da über die Kommunikation und über eine gute Kommunikation auch wieder, ja, im Endeffekt so einen Lehrgangszustand, so eine Lehrgangssituation herstellen kannst.
Okay.
Was meiner Meinung nach für die Spieler auch wichtig ist. Klar haben wir auch auf medialen Druck und sowas bereiten wir die Spieler, wenn es da dann nochmal weitergeht, haben wir dann auch immer noch einen Pressesprecher mit dabei, den haben wir bei den U-Nationalmannschaften. Wir haben da einen, der ist dann immer da mit dabei, der bereitet die dann auch drauf vor. Aber auch im Trainerteam und vom Teammanager-Seite können wir da einen ganz guten Teil zu beitragen im Voraus.
Ja. Weil du das gerade sagst mit dem Pressesprecher, ab welchem Alter, weißt du das, kriegen Spieler dann eigentlich so eine Art Medientraining, dass die dann für Interviews beispielsweise oder Pressekonferenzen trainiert werden?
Guter Punkt, kann ich dir nicht beantworten. Ist
wahrscheinlich
ja
auch eher vereinsseitig.
Ist
ne?
Vereinsseitig, ja. Genau richtig. Also wenn ich jetzt in Sandhausen überlege, da haben wir es dann am Ende mal gemacht, aber da war es zum Beispiel jetzt nicht im Jugendbereich, weil der Jugendbereich einfach zu niedrig gespielt hatte. Und deswegen die Frage würde ich an die Kollegen aus den Vereinen weiterleiten.
Okay. Was mich auch noch total interessieren würde, es gibt ja sicherlich auch mal Konflikte, zwischen wem auch immer. Sei es Spielern oder sei es jemand aus dem Trainerteam mit einem Spieler oder wer auch immer. Wie siehst du da deine Aufgabe oder bist du in sowas involviert oder klären das die Parteien dann immer direkt miteinander oder ist klar, wenn es irgendwie einen Konflikt gibt, ist der Teammanager direkt mit an Bord?
Ja, also grundsätzlich würde ich ja lügen, wenn ich sagen würde, es gibt keine Konflikte, gar nichts. Ja, aber ich meine im Endeffekt, wo Menschen sind, da Menschen
genau.
ist und ja. Konflikte kommen da auf. Ich muss aber auch klar sagen, dass ich mir auf die Fahne geschrieben habe, eine Fehlerkultur zu fördern. Ich finde es extrem wichtig, dass eine Fehlerkultur da ist, weil das ist menschlich. Fehler müssen gemacht werden, aus Fehlern können wir lernen und Fehler sollten dazu auch da sein. Und das müssen sowohl Spieler als auch das Funktionsteam wissen, okay, eine Fehlerkultur ist da. Wenn dann aber Konflikte aufkommen, ist mir auch hier wieder, also wenn ich bei dem Konflikt mit involviert bin, ist mir persönlich da auch wieder ganz klar diese direkte Kommunikation, das persönliche Gespräch, unter 4 Augen, unter 6 Augen, wie viele Personen das mit betrifft, auf gar keinen Fall vor der großen Gruppe, wie gesagt, die persönliche Kommunikation. Und wenn die Konflikte innerhalb anderen Bereichen sind, da bin ich ganz klar dafür, meine Kollegen zu empowern, diese Konflikte auch selbst zu klären. Weil es muss nicht immer, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, der Papa mit dabei sein, der die Sache klärt, sondern das Ganze kann innerhalb der Expertenbereiche auch geklärt werden. Und wie gesagt, da ganz klare Unterstützung meinerseits für meine Kollegen, das sage ich denen aber auch ganz klar so, Empowerment klärt die Sachen alleine, in der direkten Kommunikation, das ist mir persönlich wichtig. Und so kannst du extrem vielen Konflikten aus dem Weg gehen. Mhm. Also du musst aus einer Mücke da keinen Elefanten machen und dann irgendwie alle mit einbeziehen, weil das ist ja dann auch, das kann natürlich dann auch irgendwie fürs Teamgefüge kontraproduktiv sein. Deswegen, wie gesagt, da agiere ich so.
Ja. Ist denn sowas normaler oder unnormaler? Das sind so zwei Spieler, die kommen aus verschiedenen Vereinen. Ich meine, es ist ja so, man hat Sympathien oder nicht, die sich vielleicht einfach nicht so riechen können. Die haben einfach nicht so Bock drauf. Also gibt es das häufiger oder ist es dann einfach so, man kommt im Kreise der Nationalmannschaft zusammen und das befriedet grundsätzlich schon mal und eint und schweißt zusammen? Aber ich kann mir, ich meine, es, wie du sagst, wo Menschen sind, menschelt es. Und es kann ja auch einfach mal sein, man hat nicht so Bock auf eine Nase, ne?
Ja, Nils, und genau der Punkt wird auch immer gegeben sein, ja. Das hast du, ja, keine Ahnung, das hast du in Schulklassen, das ja, hast genau. du, wenn du in irgendwelchen Urlaubsgruppen bist, wenn du im Hotel bist und so weiter und so fort. Das wirst du immer haben, dass es irgendwelche gibt, die sich nicht miteinander verstehen oder die nichts miteinander können. Mhm. Und dann ist es aber nicht so, dass es dann irgendwie nur zu einem Konflikt hinausläuft, dann ist es einfach im Endeffekt so, dass derjenige nichts mit dem anderen zu tun hat. Mhm. Also wir sind dann ja auf so einem Lehrgang, sind wir 20 Personen, teilweise 23 Personen und da sind dann schon immer auch welche, die dann irgendwo zusammengehören, das wirst du immer haben.
Ja, ja, klar. Wie geht ihr denn mit solchen Situationen um? Steckt ihr dann gezielt den Spieler von BVB mit dem Spieler von Schalke 04 auf ein Zimmer oder möglichst weit entfernt am Gang?
Schließt ab und sagt viel Spaß.
Da geht ihr auf solche Dinge
extra,
ein?
Extra oder? Hotels, extra Hotel für eine Dortmunder, extra Hotel für eine Schalke. Ja, genau. Nee, natürlich nicht. Da gehst du natürlich auf eine gewisse Art und Weise ein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so krasse Konflikte habe ich da nicht. Das wirklich, dass man wirklich sagt, so der kann überhaupt nicht mit dem. Mhm. Ich sehe da aber auch überhaupt nicht den Sinn drin, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ja, wenn der eine sich nicht mit dem anderen versteht, dass ich die zusammen ins Zimmer stecke. Ja, also ja, was, welchen Sinn soll das Ganze für mich haben? Das bringt mir nichts.
Ja, wenn dass sie dann als Freunde den Lehrgang wieder verlassen, wäre doch die romantische Vorstellung.
Ja, okay, die muss ich euch leider nehmen. nee, also wie gesagt, da sehe ich keine Sinnhaftigkeit drin, zu sagen, okay, Spieler X geht mit Spieler Y ins Zimmer. Ich bin da eher dafür, Freundschaften zu fördern und dass die zusammen im Zimmer sind, die sich auch verstehen, weil dann geht's denen gut. Wenn es denen gut geht, performen sie gut auf dem Platz und das ist für unsere Mannschaft gut. Und so weit denke ich da im Endeffekt, ja. Deswegen, Bestrafung finde ich sowieso schwierig im Allgemeinen und das wäre in meinen Augen einfach nur willkürlich blinder Aktionismus, der nicht gegeben sein muss.
Du könntest ihn aber auch als Empowerment verkaufen. Ja, was vor mit euch. Aber bei so Turnieren oder Auslandsreisen ist es Standard, dass die Spieler da Doppelzimmer haben oder ein Krüppchen oder also kein Einzelzimmer?
Nee, Doppelzimmer. Okay. Doppelzimmer. Also da haben wir ganz klar für die Spieler, wir jetzt 20 Spieler dabei haben, 10 Doppelzimmer. Mhm, genau, so funktioniert das aber ganz gut. Ja, wir müssen ja auch schon, also es sind ja noch keine A-Nationalmannschaftsspieler. Also wir müssen da auf eine gewisse Art und Weise auch die Kirche im Dorf lassen. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, du willst, das ist ja auch der Ansatz von uns. Ich will da ja auch nicht mit der U-Nationalmannschaft irgendwie hingehen und den Stellenwert haben von so, okay, wer kommt denn da? Kommen da die Könige der Könige? Nee, wirklich dann schon irgendwo bescheiden bleiben, den Jungs da auch auf diese Art und Weise gewisse Werte mitzugeben.
Ja, das ist gut. Nur weil wir gerade bei Konflikt waren, würde mich noch interessieren, was war denn so die brenzligste Kommunikationskonfliktsituation, die du in deiner Zeit als Teammanager, sei es jetzt beim DFB oder bei Sandhausen, erlebt hast? Und wie hast du die gelöst?
Ja, ich würde da jetzt nicht nur auf ein Ich gehen, wie ich das gelöst habe, weil das Beispiel wurde dann im Team gelöst. Und zwar war das bei der EU17 EM im Jahr 2023, als wir da eben Europameister geworden sind, dass wir dann Rassismusvorfall hatten, beziehungsweise mehrere Rassismusvorfälle.
Ach krass.
Die sich vor allem ja auf Facebook waren die größtenteils. Und hat dann auch schon höhere Wellen geschlagen, muss ich sagen. Ist auch was gewesen, was die Spieler auch so ein bisschen mitgenommen hat. Und da haben wir uns dann eben im Trainerteam, sportliche Leitung, Pressesprecher, Teammanagement zusammengesetzt und die Thematik besprochen, wie wir das Ganze angehen. Sind dann eben über unseren Pressesprecher, haben wir die Spieler auf Social Media sensibilisiert, auf Themen wie ja, Gefahren, die Social Media bergen, plus die Anonymität, die es einfach macht, irgendwelche rassistischen Äußerungen zu tätigen. Und ja, haben die Spieler dann eben da auch im persönlichen Gespräch nochmal komplett mit abgeholt und den Spielern auch ganz klar das Zeichen gegeben. Egal was kommt, wir werden hier keinen Rassismus, Rassismus werden wir nicht dulden. Mhm. Wir werden uns immer gegen Rassismus stellen, wir werden uns gegen Diskriminierung stellen, wir werden uns gegen Sexismus stellen. Das sind die Werte, die wir beim DFB vertreten und wir werden zu 100% neben euch stehen, hinter euch stehen und vor euch stehen. Wir decken euch den Rücken und ja, so haben wir das, glaube ich, ganz gut gelöst. Wir haben dann natürlich auch nochmal eine öffentliche Stellungnahme dazu rausgegeben und auch nochmal einen ja, sensibleren Blick auf die Kommentare bei Facebook und so weiter und so fort geworfen. Aber damit konnten wir ja das, glaube ich, ganz gut ja, nochmal einordnen, wie wir das Ganze dann noch lösen konnten.
Seid ihr da rechtlich auch vorgegangen gegen einzelne Leute, die da kommentiert haben?
Müsste ich den Pressesprecher fragen. Ich glaube, sind wir gegangen, ja. Aber wäre jetzt auch eine Aussage ohne hundertprozentiges Gewehr.
Ja, wenn wir schon bei Social Media sind, das ist natürlich jetzt ein extremer Fall. Aber natürlich sind die jungen Erwachsenen, die mit denen du zusammenarbeitest, wahrscheinlich tagtäglich auch auf Social Media. Du hast eben schon gesagt, in diesem konkreten Fall habt ihr sie ein bisschen mitgenommen, habt ihr sie ein bisschen geschult. Gehört das generell zu eurem Aufgabenbereich, dass ihr sagt, so guck mal, wenn ihr auf Social Media geht, das und das kann da passieren oder vielleicht verhaltet ihr euch eher so und so. Gehört das in deinen Kompetenzbereich oder ist das eher dann die normale Teamseite, also wo sie halt sonst auch untergebracht sind?
Ja, fällt. Also ich glaube, dass bei den Vereinen inzwischen da auch Workshops zu stattfinden zu Social Media, weil das ja wirklich einfach ein wichtiges Thema ist. Um deine Frage zu beantworten, es fällt nicht in meinen Aufgabenbereich rein. Bei uns, bei der U-Nationalmannschaft ist es so, dass das in den Aufgabenbereich des Pressesprechers fällt, der da ja dann die Schulung macht, der da die Spieler damit abholt, der eben auch in diesem Fall, den wir hatten, die Spieler dann auf das Thema sensibilisiert hatte. Von daher, wie gesagt, klare Antwort auf dieses Thema bezogen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht die Expertise. Und ich mag es nicht, irgendwo mitzureden, wenn ich keine Expertise habe. Deswegen, das ist ja auch in meinem Team so. Ich meine, ich lebe da einen transformationalen Führungsstil, Verantwortung an Expertenbereiche abzugeben und die Experten, die wissen schon, was sie machen. Mhm. Und in diesem Fall ist die Expertise da ganz klar beim Pressesprecher und der kann das an die Spieler viel besser weitergeben. Und da ist dann auch einfach viel mehr Glaubwürdigkeit gegeben.
Ja, definitiv.
Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, lieber Dennis, was macht dir denn an deiner Arbeit am meisten Freude und was fordert dich vielleicht auch am meisten heraus?
Ja, auch wieder eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe es vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet gehabt, definitiv, dass der Posten sehr, sehr abwechslungsreich ist. Ich werde in diesem Beruf nie auslernen. Das ist mir klar und das finde ich total interessant. Du bleibst irgendwie nicht stehen, du stagnierst nicht, es geht immer wieder voran. Zudem mag ich es sehr gerne, international zu arbeiten, im Austausch mit internationalen Verbänden zu sein. Das finde ich richtig toll. Ich kann zwei meiner größten Hobbys miteinander verbinden. Ich liebe den Fußball, ich liebe das Reisen. Von daher kann ich da beide Punkte unter einen Hut bringen. Und dann sind es natürlich auch noch vor allem die Emotionen. Weil ich glaube, auch ihr beide werdet das ganz gut verstehen können als Fußballer. Wenn du dann beim Verein warst, wenn du dann am Wochenende ins Stadion gehst und du weißt ganz genau, heute geht es um 3 Punkte. Ich hatte in Sandhausen den Fall, dass wir sehr oft um den Klassenerhalt gespielt haben. Aber das heißt sehr oft immer um den Klassenerhalt gespielt haben. Und da bist du natürlich, ja, da bist du angespannt, wenn du in so ein Stadion gehst. Wenn du dann halt irgendwie am Millerntor mit der Mannschaft einläufst, diese Emotionen mitzunehmen, ja, dann gewinnst du da irgendwie noch, ja, dann fährst du da nach Hause. Die Emotionen nimmst du die ganze Woche mit, die hast du im Büro. Du merkst einfach ganz genau, okay, haben wir gewonnen, haben wir verloren, wie ist die Stimmung? Und bei der Nationalmannschaft ist das ja genau das Gleiche. Wenn wir dann, ich habe jetzt im Oktober habe ich meine erste Quali-Runde zur U19-EM nächstes Jahr. Wir spielen die in Norwegen. Da brenne ich auch schon. Weil das ist noch was Geiles. Wenn du steigst in den Bus ein und du weißt ganz genau, so, dann ist da so eine Ruhe da. Die Spieler sind konzentriert. Du hast einen absoluten Fokus. Du fährst zum Spiel, du betrittst den Platz. Ja, und cool. Ja, diese Emotion zu leben. Und ich meine, dann hatte ich, wie gesagt, echt dieses Riesenglück, bei der U17-EM-WM dabei zu sein und dann da noch einen Titel zu holen und den Pokal auch in die Höhe zu rechnen. wie gesagt, diese ganzen Punkte, abwechslungsreich, international, flexibel, vor allem die Emotionen und auch, und das jetzt auf den Teammanager beim DFB bezogen, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist mir wichtig. Ich habe da wirklich meinen Spaß dran, weil ich da einfach weiß, ich gebe jungen Leuten im Leben was weiter. Das ist mir persönlich wichtig. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Werte sind mir wichtig und ich kann da Werte weitergeben. Auch wenn es nur im Kleinen ist. Auch wenn wir uns da nur mal, keine Ahnung, in meiner Mannschaft sind es 5 Lehrgänge, a circa 10 Tage im Jahr. Wenn eine EM dazukommt, noch ein 6. Lehrgang. Aber selbst in diesen mit 10 Tagen kann ich den Jungs auf eine gewisse Art und Weise was mitgeben. Und ja, das erfüllt mich.
Deswegen fühlt man, also man fühlt definitiv, dass du deinen Job sehr, sehr gerne machst. Und das ist ja Gold wert. Also ich meine, brauchen wir nicht drum rumreden, das geht ja nicht allen Menschen so. Und das ist schön, wenn man das gefunden hat, was einem Spaß macht, richtig geil. Und trotzdem muss ich nochmal investigativ nachhorchen, was ist denn mit den herausfordernden Seiten? Also was sind Dinge an deinem Job, wo du sagst, boah, das nimmt mich dann auch mal mit oder gerade vielleicht auch Richtung Emotionen. Also das ist ja geil, wenn man den Titel mit nach Hause nimmt, aber wenn du dann gerade das Gegenteil erlebst, ist ja vielleicht auch nicht so angenehm, ne?
Ja, definitiv bin ich auf deiner Seite. Grundsätzlich ist natürlich, dass du weißt nicht ganz genau, was immer passieren wird, ja? Dieser Punkt, das ist eine Herausforderung. Du fährst irgendwo hin, du kannst alles so perfekt geplant haben, wie du willst. Das ist unser Anspruch. 100%ig muss alles stehen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Mannschaft sich auf den Fußball konzentrieren kann. Das ist das Credo, was meine Teammanager-Kollegen und ich für uns haben. Aber das Ungewisse ist einfach immer gegeben. Du kannst irgendwo hingehen, dann fällt auf einmal irgendwie ein Flug aus. Dann ist auf einmal, keine Ahnung, eine Straße gesperrt. Du fährst zu einem Spiel, kommst dadurch automatisch später. Also dieses Ungewisse ist immer eine Herausforderung, die da sein wird. Aber auch auf diesen Punkt bezogen, werde ich das Glas halb voll sehen und nicht halb leer, weil das Ungewisse finde ich persönlich da zum Beispiel wieder interessant. Aber es ist definitiv eine Herausforderung. Auf den Punkt bezogen mit den Niederlagen. Da ist es inzwischen bei mir wirklich einfach so, dass Niederlagen dazugehören. Und es bringt mir auch im Endeffekt nichts, wenn ich nach einer Niederlage da sitze, total verheult, schlechte Stimmung mache und das auf die Mannschaft überträgt. Da sehe ich auch meine Aufgabe, dass ich da das Ganze so erwachsen für mich verarbeiten kann. Da profitiere ich sicherlich von meiner Erfahrung und da dann den Jungs auch mitgebe, okay, Niederlagen gehören mit dazu. Niederlagen gehören im Leben mit dazu. Und auch da können wir was draus lernen aus den Niederlagen. Deswegen als Herausforderung vor allem dieser Punkt der Ungewissheit. Dass du nicht weißt, was passieren wird und immer wieder neue Situationen aufkommen.
Hast ja auch diese gewisse Ungewissheit, immer auch was die Spieler angeht. Welche Spieler sind dabei, welche Spieler sind nicht dabei, wer verletzt sich vielleicht noch? Und auch so dieses Ganze, wer wird vielleicht in die U21 hochgezogen und so weiter. Auch da gibt es ja immer mal dann wieder kurzfristige Koordination, die möglich wird.
Ja, richtig, definitiv. Also das gehört auch in meinen Aufgabenbereich. Das können wir auch an einem Beispiel jetzt gerade mal kurz durchgehen. Wir treffen uns mit der Mannschaft in der Regel immer sonntags in Frankfurt und reisen dann Montag an den jeweiligen Austragungsort hin. Wenn wir sonntags uns mit der Mannschaft treffen, ein paar Spieler haben ja am Sonntag auch noch Spiel, das, was ich ja vorhin gesagt habe, was ich im Voraus abfrage, dann kann es natürlich passieren, dass Spieler X sich verletzt. Klar. Dann ist es halt so, dass meine Aufgabe dann aber auch ganz klar ist, an dem Sonntag sowohl beim Verein, bei der sportlichen Leitung des Vereins anzurufen, den Trainer des jeweiligen Vereins zu kontaktieren und den Spieler, der nachnominiert wird, zu kontaktieren und Bescheid zu sagen, so, ey, okay, hier, ein anderer Spieler hat sich verletzt. Das kommt mir dazu. Ist auch wieder so ein Punkt der Ungewissheit. Klar, genau, was du sagst. Ja. Und dieser Punkt kommt mit auf. Aber ja, auch dem muss ich nachkommen. Ne? Also auch das gehört mit dazu.
Da auch wieder Kommunikation. Sprecht ihr vorher mit den Spielern, die quasi so auf Abruf stehen, dass die schon Bescheid wissen, hey, wenn was passiert, dann bist du dabei? Oder passiert es dann wirklich, da wird Sonntagnachmittag eine Entscheidung getroffen zwischen dir und Trainer und dann hier, hol den, ich brauche den morgen.
Im Endeffekt wird es so gemacht, also du hast vorhin erzählt, dieses Nominierungsmanagement. Ich habe ein Nominierungsdokument, das schicke ich ja die Spieler raus. Auf dem Nominierungsdokument sind die 20 nominierten Spieler und dann sind noch 10 Spieler auf Abruf.
Okay. Ah,
also die 10 Spieler, die sind so gesehen vorinformiert.
Ja, genau.
Die wissen Bescheid, die stehen bereit, falls was kommen sollte, dass wir die nachnominieren könnten. Aber es ist dann eben, bleiben wir bei dem Beispiel an dem Sonntag, ist es dann ein Gespräch im Trainerteam. Im Endeffekt, ich kriege die Info von dem Spieler, okay, Spieler XY kommt nicht, ich gehe dann zum Trainerteam, spreche mit dem Trainerteam, Co-Trainer, stecken die Köpfe zusammen und entscheiden dann, okay, welchen Spieler nehmen wir jetzt anstelle des verletzten Spielers, geben mir dann die Info, ich rufe, wie gesagt, Verein, Spieler und so weiter und so fort an. Also der Spieler ist dann nicht komplett überrascht.
Ja.
Es ist dann im Endeffekt eigentlich auch immer ganz interessant, die Reaktion des Spielers zu sehen.
Das glaube ich sofort.
Also wenn du da halt anrufst und, ja, keine Ahnung, ich meine, wir versetzen uns nochmal in die Lage. Wenn wir da angerufen werden würden, ja, du bist nachnominiert, ja, da würde ich doch hinlaufen.
Ja.
Direkt, ja, da würde ich ja durchs Telefon springen.
Ja.
Und das ist dann immer ganz nett zu sehen, wie Spieler sich da dann echt freuen und ja, gefühlt alle stehen und fallen lassen, um zur Nationalmannschaft zu kommen.
Gab es auch schon mal den gegenteiligen Fall, dass einer nicht gekommen ist, weil er gesagt hat, oh nee, ich bin jetzt hier gerade in Disneyland, ich kann jetzt nicht kommen oder keine Ahnung, gab es das schon mal?
Nee, den Fall hatte ich noch nicht.
Ja.
Also es ist wirklich dann eher gewesen, dass dann halt der Spieler auf Abruf war, dann auch irgendwie verletzt war. Dass wir dann halt da nochmal die Köpfe zusammenstecken mussten. Aber dass jetzt einer gesagt hat, ey, nee, sorry, ich bin gerade hier im Urlaub oder da irgendwo, den Fall hatte ich noch nicht.
Du weißt ja auch nicht, was daraus wird. Wir hatten noch vergangenes Jahr bei der EM der Herren den Fall, dass Emre Can nachnominiert wurde und dann so gut wie jedes Spiel gemacht hat.
Ja,
also von daher, das kann ja dann
auch
einfach so laufen.
Ja, definitiv. Kann ja auch nochmal eine Motivationsspritze sein. Ne? Also ja, Emre Can, ne? Mit dem Tor auch im ersten Spiel direkt, glaube ich.
Genau.
Ja, so kann es auch laufen.
Geile Story,
ja. Definitiv.
Und wenn wir schon bei Turnier sind, du hast es ja schon angeteasert, nächstes Jahr in Wales. Habt ihr was vor? Wie ist denn für dich die Vorbereitung auf so ein Turnier? Also ist das gänzlich anders als jetzt auf einzelne Lehrgänge, wenn ihr jetzt im Herbst Länderspiele habt? Also ist es dann einfach nur mehr, dass die Taktung größer ist oder gibt es noch andere Aspekte, die du dann in so eine Turniervorbereitung mit einfließen lassen musst?
Ja, fällt schon noch einiges mehr an. Grundsätzlich ist das ja bei einem normalen Lehrgang, nehme ich im Voraus Kontakt zu den anderen Landesverbänden auf, mache mit denen Freundschaftsspiele aus, suche einen Austragungsort, organisiere alles außenrum und so weiter und so fort, damit so läuft ein normaler Lehrgang. Bei einer EM wird es so sein, wir spielen erstmal 2 Quali-Runden. Im Oktober haben wir die erste Quali-Runde. Wenn wir die bestehen, haben wir im März die zweite Quali-Runde. Wenn die zweite Quali-Runde durch ist, hast du 8 Mannschaften, die sich für die EM qualifiziert haben. Und dann beginnt schon mal das Ganze, weil dann ist natürlich schon mal die Auslosung, die Gruppenauslosung. Da bist du als Teammanager natürlich vor Ort. Dann, nachdem du die Auslosung hast, wenn du vor Ort bist, schaust du dir die Stadien vor Ort an, schaust dir die Trainingsplätze vor Ort an, schaust dir die Hotels an. Das gehört so oder so in das Aufgabenbereich des Teammanagers mit dazu, auch diese Vorreisen immer zu machen. Mhm. Was ich ja gesagt habe, dieser 100%ige Anspruch, den wir haben, dem müssen wir nachkommen, indem wir eben diese Vorreisen machen. Ist aber bei einer EM schon nochmal was anderes, weil bei 8 Mannschaften müssen natürlich mehrere Hotels zur Verfügung stehen, mehrere Trainingsplätze. Du hast in der Regel also so ein Rotationsprinzip, dass es nicht heißt, okay, Spanien trainiert immer auf dem Platz, Deutschland immer auf dem, Italien immer auf dem. Dann könnte ja vielleicht auch mal irgendwann aufkommen, ja, der Platz ist besser als der. Deswegen hast du da so ein Rotationsprinzip drin. Heißt, du musst dir da auch schon viel mehr Sachen anschauen. Dann hast du halt durchgehend, abhängig davon, ob es eine EM ist oder WM, aber wir reden jetzt einfach von der EM mal, hast du extrem viel Kontakt zur UEFA. Du musst da natürlich sehr viele Rahmenbedingungen erfüllen. Ich meine, das fängt schon beim Trikot an mit dem Patch, der UEFA-Patch auf der einen Seite, dann nochmal was von der UEFA auf der anderen Seite. Du musst komplett neue Trikotsätze dafür herstellen. Du hast auch noch andere Punkte, dass also wenn ihr die deutsche Nationalmannschaft seht, seht ihr ja immer drauf das VW-Logo als Sponsor. Bei so einer EM ist es so, dass Matchday minus 1, dass du keine Sponsoren mehr drauf haben darfst und am Matchday auch nicht. Heißt, wir brauchen da auch nochmal eine komplett neue Kollektion, die da mit dazukommt. Also es ist wirklich es kommt extrem viel mit dazu, was du im Normalfall nicht hast. Und dann, wenn du vor Ort bist, hast du halt auch durchgehend Fototermin hier, dann Spielmanipulationsschulung da, dann irgendwie mit den Schiedsrichtern. Du hast ja irgendwie gefühlt, bei jeder EM, bei jeder WM hast du ja neue Regeln. Also keine Ahnung, Torwart darf den Ball jetzt irgendwie nur noch so lange in der Hand halten. Dann bei der EM war es jetzt auch so, hatten wir auch wieder ganz viele Regelungen, wo dann halt einfach diese Schulung noch mit dazukommen. Also es ist wirklich schon nochmal sehr viel Arbeit, die da mit dazukommt, die aber auch wieder richtig cool ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich decke dann wieder voll diesen internationalen Part ab. Ich mag das, mit den internationalen Verbänden da zu kommunizieren, sich da auszutauschen. Und ja, das ist definitiv mehr Arbeit, aber richtig gut.
Ich habe noch eine Detailnachfrage wieder.
Ja, gerne.
Es ist jetzt ein großes Turnier, sagen wir mal, irgendwo. Und du hast selber schon gesagt, man hat ja nicht so viele Hotels. Jetzt haben wir viele Länder, die dann da Hotels buchen müssen. Ist das jetzt einfach, okay, wir müssen uns beeilen, die Auslösung ist klar, wir sind da und da, jetzt möglichst schnell ein Hotel buchen, oder sprechen sich da auch die Nationen untereinander ab, oder musst du einfach first come, first serve?
Ja, okay, da interessant, weil bei den einzelnen Lehrgängen, die ich buche, da entscheide ich natürlich selbst, wo wir hingehen. Bei einer EM, die wird jetzt in Wales stattfinden, da ist der walisische Fußballverband dafür verantwortlich, die Hotels zu stellen.
Ach ja, okay.
Aber du hast natürlich so, genau, ganz guter Punkt von dir gewesen, ne? 8 Mannschaften, 8 Hotels, hast du im Jugendbereich nicht, dann teilst du dir mit anderen Ländern, teilst du dir das Hotel. Mhm. Also bei der U17 vor 2 Jahren war es so, dass wir mit Schottland, Frankreich, wer war noch? Ich glaube noch eine Mannschaft, wir waren 4 Mannschaften in einem Hotel, und so teilst du das im Endeffekt auf. Mhm. Ist dann auch übrigens auch wieder ganz interessant, so bei einer EM, wenn du mit den anderen Mannschaften im Hotel bist und dann kommen die K.O.-Spiele und du kommst dann weiter, kommst du nach dem Spiel angefahren ins Hotel. Die anderen räumen geradeaus und fahren nach Hause, ja. Und du denkst, ja, okay, geil, wir sind jetzt noch hier. Wir haben jetzt noch ein, 2 Spiele. Ja. Aber wie gesagt, das ist dann, liegt dann ganz klar im Aufgabenbereich des austragenden Fußballverbandes. Mhm. Da dann auch wirklich ganz klar, ja, infrastrukturell alles zu stellen, sowohl Hotels, Trainingsplätze.
Macht ja auch total mehr Sinn, ja. Also, dass das von einer Stelle koordiniert wird, weil wenn es wirklich so wäre, dass jeder dann einzeln zusehen muss, dass er seine Zimmer da kriegt, ist ja auch.
Ja, richtig, richtig. Nee, das macht keinen Sinn.
Ja, die Hausfrau in mir würde auch noch gerne eine Frage stellen. Ja, bitte. Ziehen die Spieler dann für jedes Gruppenspiel und so weiter, haben die immer einen neuen Trikotsatz, oder wird es zwischendrin gewaschen und die tragen dann das noch mal auf, oder müssen die dann immer einen neuen Trikotsatz anziehen?
Also die Trikots werden nach jedem Spiel gewaschen, ja. Aber es ist nicht so, dass wir bei jedem Spiel einen neuen Trikotsatz dabei haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mannschaft, wir sind jetzt im September in Kroatien, wir spielen gegen Italien, wir spielen gegen Kroatien. Ich nehme im Voraus Kontakt zu den Teammanagern der jeweiligen Verbände auf, um mit denen abzuklären, in welchen Trikotfarben die spielen. Ich weiß, dass Italien in Blau spielt, Kroatien auch in Blau spielt. Deswegen nehme ich zum Beispiel jetzt nur einen Trikotsatz mit. Ich nehme nur die weißen Trikots mit, weil ich weiß ganz genau, weiß und blau funktioniert, weiß und blau funktioniert. Deswegen, ich finde es unnötig, da logistisch nochmal einfache Sachen mitzunehmen, die ich nicht brauche. Und wenn ich das im Voraus, und das ist meiner Meinung nach auch die Aufgabe, die ich als Teammanager habe, im Voraus Sachen zu planen und auch logisch zu planen, dass unnötige Sachen einfach nicht mitgenommen werden. Und das wäre in diesem Fall einfach unnötig. Von daher, wir spielen in diesem Fall mit den weißen Trikots, haben einen Satz dabei, beziehungsweise natürlich haben wir 2 Sätze dabei, weil es natürlich passieren kann.
Was zerreißt oder so.
Genau, es zerreißt was, Platzwunde, Blut drauf, funktioniert nicht, muss ein neues Trikot tragen. Aber wir haben dann diesen einen Satz dabei, der wird nach dem Spiel gewaschen und dann beim nächsten Spiel wieder angezogen.
Finde ich sehr, sehr nachhaltig. Ja,
das ist mir auch wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Nachhaltigkeitsaspekt da auf eine gewisse Art und Weise zu leben. Weil das ist unnötig, einfach so Sachen mitzunehmen. Und das mache ich irgendwie so bei meinem kompletten Material. Ich check die schon im Voraus, was brauche ich? Also ich check auch dann im Voraus ab, jetzt in Kroatien, okay, was habt ihr denn am Trainingsplatz? Habt ihr denn, ich meine, ihr kennt doch auch sicherlich diese Steckmännchen.
Ja,
also nicht diese Steckstangen, die sind ja easy, aber diese Steckmännchen, die irgendwie gefühlt 1000 Kilo einer wiegt. Mhm. Und wenn du da halt 8 dabei hast, die sind sperrig bis zum geht nicht mehr, die brauchst du nicht. Und wenn das vor Ort ist, warum soll ich die dann mitnehmen? Mhm, habe ich dann auch wieder irgendwo gespart, das ist auch wieder nachhaltig. Also wie gesagt, das sind Aspekte meines Jobs, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe und ja, die ich auch so lebe.
Wollen wir nochmal ganz kurz sportlich werden?
Gerne.
Gehen wir mal davon aus, ihr schafft die Qualifikation für die EM in Wales. Welche Chancen rechnest du euch denn aus?
Sehr gute. Könnte man jetzt natürlich sagen, ja, muss er ja als Teammanager
sein. Ja, aber starker Jahrgang steckt dahinter, würde ich
ja,
sagen.
Ja, richtig, ja, definitiv. Vor allem sind wir als Team extrem gut zusammengewachsen. Und das ist auch meiner Meinung nach wieder vorteilhaft gewesen, dass wir letztes Jahr das U18-Jahr hatten. Das U18-Jahr ist immer, wenn man es jetzt negativ benennen würde, so ein kleines Leerlaufjahr, in dem du nur Freundschaftsspiele hast. Aber das ist perfekt, um die Mannschaft zusammenzuführen, um ein Mannschaftsgefüge aufzubauen. Und das haben wir in diesem Jahr extrem gut hinbekommen, meiner Meinung nach. Wir haben eine extrem eingeschworene Mannschaft. Wir haben richtig gute Spieler mit dabei. Wir haben das einzige Pech jetzt gerade, dass Francis Onyeka, der zum VfL Bochum gewechselt ist, der da auch eine echt gute Vorbereitung jetzt gemacht hat, dass der sich verletzt hat, ein bisschen länger jetzt verletzt ist. Mhm. Aber ansonsten haben wir Spieler dabei, die in der zweiten Liga Stammspieler inzwischen sind, in der dritten Liga spielen. Von daher, wie gesagt, ich will das jetzt nicht nur durch die Teammanager-Brille sagen. Ich versuche da jetzt wirklich objektiv zu sein. Und rechnen uns da echt gute Chancen aus. Mhm. Das muss ich klar sagen. Ich finde das Trainerteam richtig gut. Ich meine, wir haben die Trainerlegende Christian Wörns. Mhm. Und der weiß auch schon, wie er die Mannschaft zu führen hat. Nee, deswegen, sowohl fußballerisch als auch vom Mannschaftszusammenhalt her sehe ich da echt extrem viel Potenzial.
Cool, ey. Na dann, wir drücken jetzt schon die Daumen,
genau,
dass das gut geht nächstes Jahr. Natürlich erstmal die Quali-Runden,
ja,
ein Schritt nach dem anderen, aber wir sind da, ja, wenn du schon so einen Optimismus verbreitest, schließen wir uns da einfach an, oder?
Ja, definitiv.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam Richtung Ende kommen. Dennis, mich würde noch interessieren, was war denn bislang dein emotionalster, vielleicht schönster Moment als Teammanager?
Ja gut, da ganz klar der EM-Titel und der WM-Titel mit der U17. Ja. Ich glaube, das sind so Once-in-a-Lifetime-Momente. Mhm. War richtig toll, in Ungarn da zu sein, das mit der Mannschaft da zu sehen, keine Ahnung, dieses Reisemanagement dort zu haben, die K.O.-Spiele mitzunehmen. Mhm. Ich meine, die Jungs, die haben es auch spannend gemacht. Die haben mich, glaube ich, also wenn ich mal graue Haare habe, dann weiß ich ganz genau, woher die kommen. Wenn wir haben im Viertelfinale im Elfmeterschießen gewonnen, im Halbfinale gegen Polen bei der EM 5-3 gewonnen, also auch irgendwie Eishockey gespielt und im Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen gewonnen. Das gleiche ging dann ja bei der WM weiter, wo du halt im Achtelfinale in der 94. machst du es 3-2, dann im Viertelfinale kommst du weiter im Halbfinale gegen Argentinien, wo du eigentlich an die Wand gespielt wirst und dann kommt die zweite Halbzeit und dann drehen wir das Ding, dann geht's auch ins Elfmeterschießen.
Das
dann
ist Fußball, ja.
Ja, genau, das ist Fußball und dann im Finale halt wieder gegen Frankreich und das sind die Emotionen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das liebe ich. Und nichtsdestotrotz kommt aber auch definitiv jedes Jahr Klassenerhalt mit dem SV Sandhausen.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Kann man das vergleichen, so auf der einen Seite diesen Erfolg, diesen Titel, und auf der anderen Seite diesen Nicht-Abstieg? Was macht das mit einem? Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist natürlich von der Sache her was ganz anderes, aber es fühlt sich genauso gut an, weil du einfach merkst, okay, dafür hat es sich jetzt wieder gelohnt. Du hast dieses große Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, ne? Und jedes Wochenende merkst du, okay, das wird eng. Aber dann, wenn du da denkst, ich weiß noch, als wir in Regensburg den Klassenerhalt geschafft hatten, du bist dann natürlich auch noch an der Seitenlinie, ne? Checkst die ganze Zeit die anderen Ergebnisse. Ja, wie sieht's da aus? Und wenn dann der Abpfiff kommt und du bleibst in der Liga, da fallen dir so viele Steine, Berge, Felsen vom Herzen.
Ja, weil du natürlich auch eigentlich grundsätzlich eher aus einer negativen Saison kommst.
Genau,
ja,
also
du hast ja viele Negativerlebnisse.
Genau, richtig. Das ist einfach ein Erfolgserlebnis. Deswegen, ich will das gar nicht ich will das jetzt echt nicht unten anstellen. Klar muss ich dem WM-Titel und dem EM-Titel so ein paar Prozente mehr geben.
Klar,
weil wie gesagt, once in a lifetime. Aber die Klassenerhalte, die haben mir doch auch immer sehr viel gegeben.
Vielleicht kann man es doch auf eine ganz praktische Art und Weise vergleichen. Wo wart ihr denn als Team betrunkener? Nach so
oder nach? Wahrscheinlich nicht bei der U17. Hoffe ich jetzt einfach mal.
Da definitiv nicht. Deswegen können wir die Frage, glaube ich, rhetorische Frage, können wir direkt von alleine beantworten. Bei der U17 definitiv nicht. Wenn du dann in der zweiten Liga den Klassenerhalt feierst, dann wird natürlich mal ein Bier aufgemacht.
Natürlich. Ein, zwei Bier. Sollten drin sein.
Ja, die hatten wir uns da dann, glaube ich, auch verdient. Also das ist dann alles, ja wirklich, das ist dann im Normalen alles, ja, aber sicherlich machst du da mal, ja, alleine schon mal, um runterzukommen, die Emotionen dann wenn dann, keine Ahnung, Präsident sportliche Leitung reinkommen mit dem Bierchen in der Hand, dann sagst du halt nicht nein. Ne?
Ja. So soll es sein. Dennis, vielleicht eine letzte Frage. Was würdest du denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die selbst im Fußball arbeiten möchten, sei es auf dem Platz oder daneben?
Irgendwas mit Fußball.
Irgendwas mit Fußball, genau.
Ja, was würde ich mitgeben? Um alleine jetzt mal in meine eigene Biografie zu schauen, was ich ja einleitend gesagt habe, geht euren Träumen nach. Versucht euch eure Träume zu erfüllen und wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr Fußballer werden wollt, wenn ihr in einem anderen Bereich im Fußball arbeiten wollt, dann verfolgt diesen Plan. Ihr könnt es schaffen und auch wenn es im Endeffekt nicht die offensichtliche Tür sein wird, in die ihr reingehen könnt, können sich auch weitere Türen öffnen. Und das habe ich eben in meinem Beispiel gesehen. Die Tür, in die ich gehen wollte, war aktiver Fußballer zu werden, die war verschlossen. Aber eine andere Tür hatte sich geöffnet, durch die bin ich reingegangen.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, verfolgt eure Träume. Aber was mir da auch ganz wichtig ist, ist einfach, dass man immer den Fokus, und das werde ich immer betonen, auch aufs Schulische und aufs Akademische legt. Dass nie einfach nur auf die Karte Fußball gesetzt wird, weil ich da auch aus eigener Erfahrung weiß, viele fallen da durch Sieb und da kommt da nichts mehr. Deswegen auch, was ich vorhin zu euch gemeint hatte, was mir wichtig ist, dieser sozialpädagogische Part, diese Persönlichkeitsentwicklung der Spieler zu unterstützen, den Spielern Werte mitzugeben, dass wenn sie mal in die Situation kommen, dass sie durch das Sieb fallen würden, dass sie auch, wenn auch nur ein einziger dabei ist und in 10, 20 Jahren sagt, ey, da habe ich damals von Dennis was mitgenommen, dann habe ich schon was geschafft. Das ist mir wichtig. Deswegen, wie gesagt, definitiv immer einen Fokus aufs Schulische, aufs Akademische haben und grundsätzlich bleibt neugierig. Bleibt einfach neugierig, seid da weltoffen, schaut an, was es noch alles gibt und ja, bleibt an euren Träumen oder bleibt euren Träumen treu.
Oh.
Versucht, die ja zu erreichen.
Ah, Nils hat gerade seine Sign-off-Phrase
geschrieben. Ja, genau, schön. Genau. Ja, wirklich. Da, ja,
du würdest auch nochmal dafür sorgen, dass ihr noch ein paar Tränen
fließen. Ja, wirklich. Ein schöneres Schlusswort kann es doch nicht geben. Live your dreams, Freunde.
Dennis, vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr cool, dass du uns einen Einblick gewährt hast. Sehr spannend.
Sehr, sehr spannend und selten so einen geschmeidigen Gast hier gehabt. Also, Freunde, und ich schließe mich, kann mich ja nur anschließen, dem lieben Dennis, wenn ich sage, bleibt hoffnungsvoll, hast du gesagt. Bleibt neugierig. Bleibt aber auch flexibel.
Ja,
bleibt träumerisch, hat er gesagt.
Bleibt träumerisch.
Träumerisch. Ja, schaut einfach nach den anderen Türen, die das Leben noch öffnen. Ich sage, jetzt bin ich hier voll im Philosophenmodus drin. Ja.
Aber Nils hat das ja als den philosophischsten Kommunikationsmodus
angekündigt. Das habe ich direkt aufgenommen.
Da schließt sich der Kreis.
Ja, danke, klar, natürlich. Danke, danke. Dennis, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst. Und wir haben schon, das können wir schon anteasern, Freunde, wir haben schon was ausgemacht. Könnte nochmal was geben mit Dennis? Dann eine Reportage vor Ort. Wir gucken mal.
Wir lassen uns den Campus zeigen.
Warum verrätst du das denn schon, Jens? Meine Güte. Okay.
Ja, lieben gerne. Also auch an euch Jungs. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich habe echt sehr viel Spaß gehabt.
Das ist schön.
Es freut mich, ja, vor allem bei einem Podcast mit dem Thema Kommunikation da Einblicke gewähren zu können und euch da ja einfach mal mit reingenommen zu haben.
Also ja.
Besten Dank euch beiden.
War eine schöne Reise mit dir, Dennis. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Es geht wieder los in der Bundesliga. Jens und ich werden die Saison tippen, beziehungsweise die Endtabelle.
Oh mein Gott.
Ich erinnere mich an einen grandiosen Sieg beim letzten Mal und ich will weitermachen.
Wir werden sehen, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ihr Lieben, neue Saison, neues Glück.
Genau, bleibt träumerisch, bleibt neugierig und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.